SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zur Spitzenreiterin der Bestenliste, und zwar zu Siri Hüstwedts Buch der Erinnerung, in dem die Autorin über ihr Leben mit dem Schriftsteller Paul Auster und über den Tod des geliebten Mannes nachdenkt. Hüstwedt hat ihr Erinnerungsbuch Ghost Stories genannt, und diese Geistergeschichten haben Grete Osterwald und Uli Aumüller für den Rowohlt Verlag ins Deutsche übertragen. Frau Suchitrawalla, das Buch besteht ja aus sehr unterschiedlichen Textsorten. Stellen Sie doch mal vor, mit was für Prosaform wir es hier zu tun haben und worum es im Kern geht.
Also im Kern ist es ein Trauerbuch. Es beginnt mit den Sätzen: Ich lebe, mein Mann Paul Auster ist tot. Und dieses Paar war ja ein sehr besonderes Paar, muss man sagen. 43 Jahre lang waren sie ein Paar, und ein Paar, das sich sowohl intellektuell als auch erotisch als auch politisch auf einer Wellenlänge befunden hat. Das gibt es ja nicht so häufig, wie ich meine. In diesem Buch versammelt Siri Hüstwedt ganz unterschiedliche Texte. Es gibt Briefe von ihr aus der Anfangszeit der Beziehung und auch von Paul Auster. Und es gibt Tagebucheinträge, es gibt E-Mails, die Siri Hüstwedt an den Freundeskreis geschrieben hat während der Krebserkrankung, um die Menschen auf dem Laufenden zu halten und damit sie nicht jedem Einzelnen immer Rechenschaft ablegen musste. Und es gibt, was dieses Trauerbuch sehr besonders macht, auch Texte von Paul Auster, nämlich Briefe an seinen Enkel Miles, der kurz bevor Paul Auster gestorben ist, auf die Welt gekommen ist. Also er ist auch tatsächlich anwesend mit Texten in diesem Buch.
Die hören wir jetzt nicht, aber wir hören eine Lesestelle, die, glaube ich, ganz charakteristisch ist für den Tonfall und für die Gedankengänge, die die Autorin hier vollzieht. Isabelle Demey liest aus Ghost Stories von Siri Hüstwedt. Bitte sehr.
Paul ist seit 46 Tagen tot. Ich habe gezählt. Ist es möglich? Wo sind diese Tage? Am Donnerstag sagte ich zu Dr. O, meiner neuen Therapeutin, ich würde versuchen, die Zeit zu bewahren, sei aber gescheitert. Und doch, während ich schreibe, folgt ein Wort dem anderen. Ich habe die Sequenz im Kopf und in den Fingern, eine verbale Gangart, als würden meine Füße Asphalt berühren, aber auch in der Luft wirbeln. Die Füße, mechanisch gehen sie um, auf Grund, auf Luft, aus Müssen. Ein hölzerner Gang. Wieder Dickinson. Ich will, dass mich meine Sätze auf die Erde ziehen. Beim Schreiben lausche ich der alten Musik, jene Musik, die wir zusammen machten. Traurig, süß, fröhlich, beruhigend, wild. Unsere Musik, unser Einklang, unsere Dissonanz. Es war nicht alles nur harmonisch. Die Geister schwärmen auf die Seite. Ich muss sie entwirren, einen Wiederkehrer vom anderen lösen. 46 Tage in einem traumartigen Zustand. Sophie stimmt zu. Sie sagte, ihre Trauer sei seltsamerweise wie Träumen. Wie oft habe ich von dem Versuch geträumt, zur Tür hinauszugehen, für eine Reise zu packen, eine Lesung oder einen Vortrag zu halten, aber irgendein Hindernis machte das Vorhaben unmöglich. Ein wiederkehrender Angsttraum. Ich soll aus einem meiner Bücher lesen. Leute haben sich versammelt, sie warten, aber ich kann das Buch nicht finden. Ich suche, und als ich es finde, schlage ich es auf, kann aber die mysteriösen Hieroglyphen darin nicht deuten. Ich blättere um, die Wörter sind verschwommen oder geschwärzt, völlig unleserlich. Die Toten werden in unseren Träumen wieder auferweckt. Sie kommen in vielerlei Gestalt. Wünsche und Ängste werden wahr. Ist die Zeit in Träumen dieselbe Zeit wie in der Zeit des Schlafens? Was ist Traumzeit? Am 27. April sagte Paul, er wolle als Geist zurückkehren. Ich erzähle Geistergeschichten. Auch die Briefe, die er schrieb, sind Geister.
Isabelle Demey las aus den Ghost Stories von Siri Hüstwedt, von Grete Osterwald und Uli Aumüller für den Rowohlt Verlag ins Deutsche übertragen. Platz 1 der SWR-Bestenliste im April. Vielen Dank. Jan Wiele, die Ghost Stories sind ein Erinnerungsbuch, ein Lebens- und Liebesbuch. Und manchmal hatte ich so das Gefühl, ich erfahre darin Dinge, die ich vielleicht gar nicht so wissen will. Wie ist das Ihnen bei der Lektüre ergangen?
Ja, da bin ich auch wirklich hin und her gerissen. Und ich hatte eingangs bei Wolfram Lotz gesagt, das Buch sei ein Testfall für die Literaturkritik. Dieses ist auch einer. Und das meine ich jetzt noch gar nicht zynisch oder so, aber man steht da wirklich vor der Wahl von zwei Sichtweisen. Die eine Sichtweise ist, Trauernde sind unkritisierbar. Das heißt, da das keine Fiktion ist, jetzt sozusagen die trauernde Hüstwert zu kritisieren, ist vielleicht an sich schon moralisch problematisch. Und andererseits fragt man sich, wie Sie sagen, wollte ich wissen, ob Paul Auster karierte Unterhosen hatte oder ob er die roten mochte oder welche T-Shirts er getragen hat.
Und das wird ja detailliert beschrieben.
Ja, es wird detailliert beschrieben und dann geht es sogar moralisch noch weiter, dass sie Leute in das Haus lässt und dann von Gerüchen spricht und so. Da ist also die Frage der Intimität stellt sich, aber noch ein bisschen mehr stellt sich sozusagen trotz allem Respekt vor dem Trauern auch die Frage, ob das nicht ein bisschen Gewäsch auch ist und ob das teilweise auch Kitsch ist. Und ich bin da hin und her gerissen, weil es gibt auch Stellen, da geht es um die Werke der beiden und wie die aufeinander Einfluss genommen haben. Nur zum Beispiel The Music of Chance, in welcher Lebensphase das entstanden ist, wie dann Briefe von Siri auf das Werk Einfluss genommen haben. Und da hat man sozusagen interpretatorisch auch was zu gewinnen. Aber dieses rein familiäre und so, da finde ich, da fehlt einem sogar manchmal die Vorstellung, dass es hier um einen Weltautor ging, sondern es ist wirklich ein ganz normaler, banaler Mensch, von dem man dann nicht alles wissen muss. Ja.
Es gibt auch einige Passagen, die eben nicht auf der Ebene der Trauerarbeit ablaufen. Das Buch enthält auch einige politische Passagen, Julia Schröder, etwa wenn es um die politischen Verhältnisse in den USA geht, explizit Donald Trump. Wie gehaltvoll sind denn diese Exkurse?
Ja, also viele schreiben ja, das wäre vollkommen überflüssig und im Grunde auch ein bisschen Posing und so. Mich hat das wenig verwundert, weil meine Erfahrung ist, wenn im eigenen, privaten, im persönlichen Leben etwas passiert, das einen besonders vulnerabel macht, dann ist diese Weltlage im Augenblick, also so wie es im Augenblick ist, einfach etwas, was einen jeden Tag verletzt, weil alles aus den Fugen ist, weil alles so böse, so gemein ist, weil man das Gefühl hat, das Gute hat eigentlich keine Chance mehr. Am Ende werden die Mistkerle gewinnen. Danach sieht es im Augenblick ja aus. Und es gibt Lebensphasen und der Verlust des Mannes, des Geliebten ist mit Sicherheit so eine Phase. Da hat man gar nichts mehr, um sich zur Wehr zu setzen. Insofern fand ich das eigentlich exemplarisch. Es gibt in diesem Buch sehr vieles, was man kritisieren kann, was einem auf die Nerven gehen kann. Man könnte zum Beispiel auch sagen, wie sie versucht, ihre eigene Position zu behaupten als schreibende Frau. Die zwei haben den Ausdruck Schal dafür gehabt, die eben nicht der Schal ihres Mannes ist, die es ihrem berühmten oder berühmteren Mann jetzt besonders behaglich macht, sondern eine Autorin eigenen Rechts, die sehr oft unterschätzt wird. Die Beispiele, die sie bringt, sind schlagend. Ich fand sie schlagend, die können einem aber, je nachdem von wo man kommt, auch ziemlich auf die Nerven gehen. Und so gibt es vieles, es gibt viel Kitsch darin, aber ich finde das als Geschichte einer Beziehung eigentlich doch ziemlich gut oder auch zumindest so, dass es einen ergreifen kann. Und es ist ja auch ein Sittenbild. Es ist ein Sittenbild dieser New Yorker Bohème, die es nicht mehr gibt. Weil sich die Leute, die wirklich Bohem sind, können sich dieses New York schon lange nicht mehr leisten.
Aber das sieht nicht immer gut für diese Bohem aus, dieses Sittenbild.
Der Eindruck wird auch erweckt, es sei im Grunde so eine Verherrlichung dieser gemeinsamen Zeit. Das ging mir jetzt nicht so. Aber es hat wirklich Schwächen, es ist vielleicht auch einfach ein bisschen lang. Auf der anderen Seite habe ich das auch bewundert, wie sie das schafft, das dann alles doch wieder zu gliedern, indem sie die Briefe an Miles, das sind nicht private Briefe, sondern das ist im Grunde das letzte Projekt von Paul Auster gewesen, was er nicht mehr vollenden konnte.
Da gehen die Meinungen ja auch schwer auseinander, also was die Briefe angeht. Die einen finden diese Briefe sehr anrührend und die anderen sagen, es sind Texte, die man besser hätte nicht veröffentlichen sollen. Wie sehen Sie das?
Naja, er wollte sie gerne veröffentlichen. Er dachte halt, er könne noch mehrere Briefe schreiben. Mir waren sie ein bisschen, ehrlich gesagt, dann zu amerikanisch. Aber was ich noch sagen wollte, dieses ganze Buch steht ja in einer bestimmten Tradition solcher Trauerbücher. Und dieses, ich nenne es jetzt mal Witwenbashing, gehört dann eigentlich immer ein bisschen dazu. Also ich weiß, als Simone de Beauvoir über Sartres Tod geschrieben hat, da sind alle über sie hergefallen, dass man das nicht dürfe. Und jetzt ist es auch oft bei den kritischen Stimmen so, dass man so Paul Auster in Schutz nehmen möchte vor den Kitsch, oder der weltberühmte Autor steht immer so ein bisschen oben drüber. Und es gibt natürlich ein ganz bekanntes John Didion, das Jahr magischen Denkens. Und das wird oft jetzt gegen dieses Buch in Stellung gebracht.
Weil es literarisch interessanter ist.
Naja, weil es anders ist. Sie hat halt einen ganz analytischen Zugang, einen viel kühleren. Man muss aber auch sagen, der Mann ist ganz anders gestorben als Paul Auster. Das ist ein Unterschied, ob mein Mann im Nebenzimmer einen Herzinfarkt hat oder ich ihn in so einer Krebstherapie begleite und er zu Hause im Kreis seiner Liebsten stirbt. Das ergibt ein anderes Buch. Und diese Bücher, es gibt auch noch eins von Friederike Mayröcker über Ernst Jandl, was interessant ist, ein sehr berührendes, wie ich finde, von Ulla Berkewitsch über Sigrid Unselt. Und diese Bücher zeigen eigentlich immer, wie die Autorinnen ticken, die das geschrieben haben, und wie eben die Beziehung war von den beiden. Und von daher finde ich das irgendwie exemplarisch.
Das ist aber die Frage. Zeigt dieses Buch wirklich, wie die Beziehungen waren? Oder wird das hier doch ein bisschen zu romantisierend dargestellt? Sie deutet das ja ein bisschen an und man fragt sich dann aber, was war da wirklich? Oder wie haben Sie das gelesen?
Es gibt romantisierende Stellen, die sind aber besonders bezogen auf die Tochter. Also die wohlgeratene Tochter, was sie mit großer Diskretion behandelt, aber eben auch mit wahrscheinlich einem großen Selbstschutz. Das ist die Geschichte des Stiefsohns, also Paul Austers Sohn aus erster Ehe, der eigentlich sich selber, aber seiner Familie auch das Allerschlimmste serviert hat, weil er nicht nur selber Drogen genommen hat, sondern seine kleine Tochter, die noch kein Jahr alt war, also versehentlich, als er high war, vergiftet hat mit Drogen. Und sich dann einige Zeit später in der Haftanstalt das Leben genommen hat. Aber die Tochter, also die so vielfältig begabt ist, die halt zeichnen kann, die ganz toll singen kann, also sie ist ja Musikerin, also das war mir auch ein bisschen zu viel, diese überirdische Erscheinung so. Aber vielleicht braucht man da eben auch so ein positives Gegenbild. Ich meine, Joan Didion hat da auch das nicht alles so erzählt, wie es war. Also das ist ja so eine Parallele auch mit der Tochter von Joan Didion, die dann auch gestorben ist. Die hat im Grunde beides in sich vereint, das Hochbegabte und das Problematische und dann letztlich auch schicksalhaft schlimm.
Also nur so, was die Beziehungsgeschichte, da würde ich Sie sogar ein bisschen in Schutz nehmen, sagen, weil es ist ja nun mal so, es gibt ein voyeuristisches Interesse, sonst würden Leute dieses Buch nicht kaufen, und zwar auch an Siri Hustvedt, die auch ein Weltstar ist, sozusagen, es geht ja nicht nur um Paul Auster, und es geht darum, sie waren einmal getrennt am Anfang der Beziehung und er hat es nicht erklärt und sie möchte 40 Jahre später wissen, warum. Dann kommen da eben diese alten Briefe wieder und er sagt aber auf dem Sterbebett im Grunde dann nur, das war die Zeit, in der ich dumm war, ja, also da wird man dann auch nicht schlauer.
Nun heißt das Buch Ghost Stories und meine Frage war auch, inwieweit sind das Geistergeschichten?
Naja, dieses Haus, finde ich, das sie beschreibt. Also es gibt ja in Spukgeschichten oft so ein Haus, in dem es spukt. Und das, finde ich, beschreibt sie schon richtig toll. Also sie erlebt ihn ja dann auch. Sie hat so Präsenzerfahrungen und dann auch, dass sie diesen Zigarrenrauch. Und wenn man das ernst nimmt, was sie über sich schreibt, kann man sich vorstellen, dass sie das hasst, weil sie ja sich selbst als sehr pingelige Person beschreibt. Und den hat sie aber dann wieder in der Nase. Also dieses ganze Haus spukt ein bisschen, von daher ergibt das irgendwie Sinn.
Die Ghost Stories von Siri Hustvedt, von Grete Osterwald und Uli Aumüller, für den Rowohlt Verlag ins Deutsche übertragen, Platz 1 der SWR-Bestenliste im April. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swrkultur.de. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern, auch über die Bücher, über die wir heute Abend nicht gesprochen haben. Aus der Jury der Bestenliste waren heute in Friedrichshafen zu Gast Julia Schröder, Shirin Sutschri-Travalla und Jan Wiele. Aus den besprochenen Büchern hat Isabelle Dumais gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Danke.